Der Dieselskandal ist noch nicht ausgestanden. In den Städten drohen Verbote für Dieselfahrzeuge. Und die deutsche Autoindustrie, die muss sich angesichts neuer Technologie völlig neu erfinden. Das ist eine Existenzfrage für die deutsche Industrie. Bei mir ist jemand, der hat mit all diesen Problemen zu tun, Herbert Diess, Markenchef von VW, den ich sehr herzlich beim Dialog begrüße. So viele Probleme will man eigentlich gar nicht haben als Manager, kann ich mir vorstellen. Zumal Sie sind vor 2 Jahren von BMW zu VW gegangen. Haben Sie das mal bereut?
Nee, bereut habe ich das nicht. Aber die Zeiten sind sehr bewegt. Aber viel Herausforderungen bedeuten auch viel Gestaltungsmöglichkeiten, viel Neuausrichtung. Und das ist auch eine große Chance für die Industrie.
Sie sagen eine große Chance. In der Krise liegt ja oft die Chance. Aber Sie müssen ja mit viel sich beschäftigen im Augenblick, was Sie gar nicht selber verursacht haben, gerade auch bei VW. Sie müssen da richtig aufräumen. Sie kommen in einen dunklen Keller, da steht ziemlich viel rum und Sie müssen da erstmal Licht reinbringen. Ist das ein angenehmes Gefühl?
Ja, es ist nicht nur ein dunkler Keller. Volkswagen hat auch viele großartige Seiten, viele Fähigkeiten. Die Mannschaft ist sehr gut. Es gibt sehr kompetente Entwickler bei Volkswagen. Die technischen Möglichkeiten sind großartig. Die Marke Volkswagen ist eine weltweit etablierte Marke. Natürlich sind wir jetzt in der Krise. Die müssen wir bewältigen. Das kostet Kraft, das kostet Energie. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch Antrieb, schneller sich zu verändern, die Veränderungen vielleicht konsequenter zu machen. Also Chance und natürlich auch Belastung in dieser Zeit.
Manager sagen ja immer, ich will mich der Herausforderung stellen. Ich bin ja so toll und so gespannt auf das, was auf mich dazukommt. Ich muss das jetzt schaffen. Das ist eine Herausforderung, die auch Motivation ist, keine Frage. Aber die Herausforderung wäre ja ohne den Skandal für Sie doch sehr viel angenehmer. Ich habe mal nachgeguckt, Sie haben Compliance-Regeln. Das steht bei Ihnen auf der Internetseite. Auf Dauer erfolgreich kann ein Unternehmen nur sein, wenn es sich integer verhält, Recht und Gesetz weltweit einhält und zu seinen freiwilligen Selbstverpflichtungen und ethischen Grundsätzen auch dann steht, wenn es unbequem ist. Und genau das hat VW nicht getan. Tut das weh, jetzt seit 2 Jahren damit zu tun zu haben und das nicht zu verantworten?
Ja, aber auch das ist natürlich eine Chance. Ich glaube, Volkswagen hat viel gelernt und ist immer noch dabei, sich neu zu sortieren, eine neue Kultur auch anzunehmen, anders zu operieren. Also von daher war das eine sehr harte oder ist immer noch eine sehr harte Lektion für Volkswagen, aber eben auch eine Chance, dass daraus eben auch ein neues Volkswagen sehr viel integrer und sehr viel wettbewerbsfähiger entsteht.
Wir alle, glaube ich, in Deutschland sind ganz, ganz lange und sehr intensiv stolz über die deutsche Autoindustrie gewesen. Und wenn man sich anschaut, wie viele Menschen in der Autoindustrie arbeiten, muss man sagen, das ist ja auch ökonomisch eine wahnsinnig wichtige Branche in Deutschland. Jetzt sagen aber laut einer Umfrage 72% der Bevölkerung, die Autoindustrie tut zu wenig bei der Luftverschmutzung, bei der Reduzierung der Luftverschmutzung. Da ist ja auch in der Bevölkerung Unruhe.
Ja, ich glaube, das mag jetzt erstmal ein Stimmungsbild sein, aber ist sicherlich nicht richtig. Die Automobilindustrie hat in den letzten Jahrzehnten enorme Verbesserungen bei den Emissionswerten der Fahrzeuge erreicht. Auch Stickoxide zum Beispiel wurden in der Automobilindustrie seit 1990 um 60% reduziert. Die deutsche Industrie und Volkswagen umso mehr investieren ganz stark in neue Antriebstechnologien. Elektromobilität spielt eine große Rolle. Sehr viele Ressourcen, sehr viele Investitionsmittel fließen in dieses Feld. Also ich glaube, es wäre ungerecht zu sagen, die deutsche Industrie tut zu wenig.
Dennoch, die Unruhe bei den Autofahrern, bei den Verbrauchern, wie wir immer so schön sagen, ist ziemlich groß. Also derjenige, der jetzt erstens mal einen Diesel hat und sagt, Mensch, da habe ich eine Menge Geld für ausgegeben und ich habe in dem Vertrauen, das ist ein gutes Auto, ist ein guter Antrieb, dieses Auto gekauft. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht kann ich ja mit meinem Diesel, wenn der vor 2,5 Jahren gekauft ist, zum Beispiel gar keine richtige Nachrüstung mehr, Hardware-Nachrüstung machen, kann er gar nicht mehr in die Stadt vielleicht reinfahren. Da drohen ja Fahrverbote. Was macht der denn?
Ja, ich glaube, dass wir eigentlich schon einen breiten Konsens haben zwischen Politik, natürlich den Herstellern, auch Interessensverbänden, dass wir eigentlich die Einfahrverbote in die Städte vermeiden wollen, gemeinsam vermeiden wollen.
Ja, aber die Gerichte entscheiden.
Das ist das Problem. Gerichte entscheiden, aber ich glaube, wir haben erste wichtige Schritte Schritte unternommen mit den Software-Updates, die zu einer deutlichen Reduzierung der Stickstoffemissionen führen werden. Volkswagen ist da sehr weit. Da fehlen jetzt bei uns nur noch die Sechszylinder und einige EU6-Modelle. Wir haben uns verpflichtet, als deutsche Industrie diese Nachrüstung durchzuführen. Wir haben Kaufprämien etabliert, um eben umzurüsten auf neuere Fahrzeuge, die nicht Diesel sein müssen, können Elektrofahrzeuge gekauft werden, beziehungsweise auch modernste Diesel, wenn EU1 bis 4 Diesel eben zur Verschrottung zugeführt werden. Also da ist schon viel passiert. Das wird nicht ausreichen. Das wird nicht ausreichen. Die Stickstoffemissionen, die Stickoxidemissionen in den Städten so weit abzusenken, dass wir wirklich die Gesetzwerte schaffen, das kann die Automobilindustrie alleine nicht. Wir müssen in den Städten, gemeinsam mit den Städten, über zusätzliche Maßnahmen nachdenken, über Verkehrsverflüssigungen, aber auch über Maßnahmen, mehr Infrastruktur für Elektromobilität zu schaffen. Ich glaube, das ist mittlerweile nach diesem ersten Dieselgipfel ein gemeinsames Verständnis, das ist zu tun. Die Programme werden sich von Stadt zu Stadt unterscheiden. Ich glaube, wir sind aufgefordert, intensiv zusammenzuarbeiten und dann, glaube ich, können wir Fahrverbote vermeiden.
Aber dies, was ich nicht verstehe, ist, wenn es einen solchen Autogipfel gibt und man zwei Lösungen hat oder zwei Möglichkeiten hat, eine Softwarelösung und eine Hardwarelösung, und man sagt, die Softwarelösung ist jetzt ausreichend und Sie sagen, ja, wir müssen im Zweifel in den Städten noch mehr tun. Warum ist die Autoindustrie nicht bereit zu sagen, wir bauen für rund 1500 Euro diese Hardwarelösung ein? Dann haben Sie doch gar kein Problem mehr mit der Gesetzeslage.
Ja, ich glaube, auch da haben wir eine sehr oberflächliche Diskussion. Den Umbau eines Fahrzeuges auf SCR-Technik, also auf eine AdBlue-Einspritzung, ist ein tiefgreifender Eingriff in die Motorfunktionalität. Es müssen neue Brennverfahren etabliert werden. Der Motor muss neu appliziert werden. Man muss den Motor testen in großer Höhe, in Hitze, in Kälte.
Ist also das Wintertest. So oder ist Ihnen das zu
ist,
teuer?
Das ist so. Sie müssen sich vorstellen, nur für diese Software, was Sie nennen Software-Updates, haben wir in den letzten eineinhalb Jahren Hunderte von Ingenieuren und Millionen von Testkilometern absolviert. Wir haben praktisch alle Prüfstände europaweit gebucht, um allein die Softwareveränderungen durchzuführen. Also der Aufwand ist immens, aber ich würde gerne auf einen anderen Punkt noch eingehen. Ein Hardware-Umbau ist sehr komplex, dauert lang. Ich würde mal sagen, vom Start einer Neuentwicklung, ist im Prinzip eine Motorneuentwicklung, eineinhalb, zwei Jahre Minimum mit einem extrem scharfen Programm bis zur Umsetzung dann vielleicht 3 Jahre. Für jeden Motortyp anders. Wir müssen Behälter einbauen. In einem Fahrzeug würden zum Beispiel die Reserveräder herausgenommen werden müssen, um dort Behälter unterzubringen. In einem anderen Fahrzeug könnte das heißen, an einer anderen Stelle Behälter. Es müssen Löcher gebohrt werden, in die Karosserien Leitungen gezogen. Wenn wir über Nachrüstungen sprechen, glaube ich, haben wir alle noch im Kopf das, was man auf der Katalysatorseite mal in den 90er Jahren gemacht hat, nämlich eine Patrone nachzurüsten. Im Prinzip Auspuff raus, Patrone rein. Eine Hardwarelösung für Dieselautomobile bedeutet im Prinzip eine vollkommen neue Motorapplikation, auch mit hohen Qualitätsrisiken für den Kunden, auch mit Eingriffen in das Fahrzeug, die der Kunde vielleicht nicht gut findet, wenn wir das Reserverad rausnehmen müssen und dort einen Behälter reinsetzen. Die Fahrzeuge sind einfach nicht dafür vorbereitet. Und die Nachrüstung ist extrem komplex. Und deswegen glauben wir, dass wir mit anderen Maßnahmen sehr viel effizienter zu einer Verbesserung kommen
können. Da gibt es aber den Vorwurf, dass wenn Sie sagen, okay, also der Autokäufer kann sich ja auch dafür entscheiden, ein Fahrzeug neu zu kaufen. Und den unterstützen wir. Da sagen wir, ein Up zum Beispiel von VW bekommt 2000 Prämie, der Golf 5000 Prämien, Touareg oder 10.000 Euro Prämie. Wenn man einen neuen Wagen kauft, dann ist das doch eine Marketingstrategie. Also das ist aus meiner Sicht doch eine wunderbare Möglichkeit, mehr Autos zu verkaufen. Das ist aber doch nicht unbedingt eine reine Umweltverbesserung.
Nee, aber es führt natürlich dazu, dass wir alte Fahrzeuge mit höheren Emissionen durch neue Fahrzeuge ersetzen. Und natürlich ist es auch ökonomisch eine grenzwertige Entscheidung, die Unternehmen viel Geld kosten wird an dieser Stelle.
Das kostet
Stelle.
Geld, wenn Sie die Prämie ausloben?
Na, wir haben ja zum Teil Umtauschprämien bis in die Größenordnung 10.000, 12.000 Euro bei Volkswagen mit einer Verschrottung, mit einer gleichzeitigen Verschrottung der Altfahrzeuge, wenn Sie zum Beispiel einen elektrischen Golf kaufen, das kostet Geld.
Wenn Sie aber eine solche Lösung, eine Hardwarelösung nicht sehen für die bestehenden Autos, Euro 5 zum Beispiel, dann muss man sich doch fragen, warum ist da nicht früher dran gedacht worden? Sie haben gestern ein neues Auto vorgestellt, oder besser gesagt einen neuen Antrieb vorgestellt, nämlich ein Polo mit AdBlue, also mit dieser starken Stickstoffemissionsreduzierung. In dieser Klasse ist das was sehr Besonderes, denn normalerweise hat man gesagt, dafür ist der Wagen eigentlich viel zu klein. Warum kommen Sie jetzt erst dazu?
Weil die gesetzlichen Vorgaben so sind, mit EU5, EU6 eben die Abgasstufen im Prinzip in mehreren Jahresscheiben immer wieder erhöht wurden und wir uns den gesetzlichen Vorgaben an der Stelle anpassen.
Das heißt aber auch, Sie reagieren erst, wenn die Gesetze da sind.
Nein, wir tun natürlich das Möglichste, aber Sie müssen auch sehen, dass diese Abgasnachbehandlungstechnik natürlich sehr teuer ist. Das ist ein zusätzlicher Aufwand und nicht alle Kunden in der Polo-Klasse würden zusätzliche 1.000 bis 2.000 Euro für eine Abgasnachbehandlung mit AdBlue sich kaufen wollen, wenn die mit einer reduzierten Abgasnachbehandlung auch eben erzielbar sind, die Grenzwerte. In den letzten Jahren, diese AdBlue-Einspritzung ist ja erst eine Erfindung der letzten 10 Jahre und ist eben graduell von den schwereren Fahrzeugen in die leichteren eingeführt.
Bei den LKWs gibt es das.
Bei den LKWs gibt es das schon seit langem, ganz klar. Und es ist natürlich eine Technik, die zusätzlichen Aufwand bedeutet, die der Kunde natürlich auch nicht unbedingt zahlen will.
Jetzt gucken wir nochmal auf den Kunden. Der Kunde jetzt im Augenblick überlegt sich, was kaufe ich? Gehe ich also jetzt hin und gehe den Weg des Diesel, der mir durchaus Vorteile bringt, wenn ich viel fahre etwa, und nehme mir die Prämie? Oder ist mir das zu wackelig und sage, ah, das könnte ja sein, dass die Gesetzeslage dann doch so ist, dass die ein oder andere Stadt sagt, sie dürfen mit dem Diesel nicht mehr rein. Was würden Sie dem denn raten?
Wir haben heute diese Entscheidung ja auch zwischen Diesel und Benziner und die ist sehr fahrzeugklassenabhängig. In den größeren Fahrzeugen, in den schwereren Fahrzeugen mit größerer Reichweite lohnt sich der Diesel. In meiner Meinung nach auch in Zukunft noch. In den kleineren Fahrzeugen haben wir auch heute schon sehr kleine Dieselanteile. Im Up-Segment, also unserem kleinsten Segment, haben wir überhaupt keinen Diesel im Angebot. Im Polo verkaufen wir etwa 15% mit Diesel. Im Golf sind es etwa 30% in Europa mit Diesel. Diese Grenze wird sich sicherlich verschieben nach oben. Wir werden eine Verschiebung im Mix haben hin zu Benzinern. Es wird auch sehr stark von den politischen Rahmenbedingungen abhängen. Wie weit wird der Diesel weiterhin bei der Kraftstoffsteuer gefördert? Wie groß ist der Preisvorteil beim Diesel? Wir sehen das sehr klar in unseren verschiedenen Märkten. Es gibt Märkte, da haben wir 90% Diesel. Es gibt Märkte, da haben wir unter 5 oder 10% Diesel in Europa. Und es hängt eben sehr stark ab von der Dieselpreisstellung, von der Steuer, die auf dem Diesel ist. Ich würde nach wie vor raten, dass in den größeren Fahrzeugen mit großen Laufleistungen, wenn Sie im Jahr über 30.000, 40.000 Kilometer, dann sollten Sie den Diesel weiterhin erwägen, weil er einfach dort der effizienteste Antrieb bleibt, mit der neuen Generation auch sehr sauber ist, auch sehr sauber in den nachfolgenden Motorgenerationen bleibt. Und deswegen glaube ich, dass der Diesel noch jahrelang ein wichtiger Antrieb für unsere Fahrzeuge hier in Europa sein wird.
Können Sie bei VW ungefähr abschätzen, wir haben jetzt über die verschiedenen Möglichkeiten gesprochen, was die Lösung Sie kostet, die Sie jetzt umsetzen? Die Softwarelösung ist ja nur die eine Sache. Die andere Sache ist ja, dass Sie die Prämien ausloben, dass Sie sagen, also im Zweifel tauschen Sie Ihre älteren Wagen, Ihren älteren Diesel gegen einen neuen und wir geben wie beim Golf 5.000 Euro dazu. Was wird das die Autoindustrie, was wird das VW kosten?
Für die Autoindustrie kann ich nicht sprechen und natürlich sind es wettbewerbsrelevante Daten, aber es sind schon hohe dreistellige Millionenbeträge.
Und es ist keine Verkaufsförderung in dem Sinne, dass Sie sagen, das ist eigentlich gut für uns, da kommt hinten raus quasi noch ein Plus.
Natürlich wollen wir auch, für unseren Handel ist diese Prämie wichtig, ne, weil das Geschäft natürlich auch beleben wird. Aber ich glaube, wir haben dadurch, dass wir die Prämie koppeln, wirklich an eine Verschrottung eines Altfahrzeugs, das eine deutlich schlechtere Abgasperformance hat, glaube ich, tun wir auch sehr viel für die Verbesserung der Luftqualität damit.
Wir müssen mal sprechen über das, was da nicht nur beim Verbraucher, sondern vielleicht in der gesamten Bevölkerung passiert ist, an Vertrauensverlust. Wir haben ja eben schon mal gesagt, das ist eine ganz wichtige Branche in Deutschland. 800.000 Beschäftigte gibt es bei der Automobilindustrie und bei den Zulieferern. Das sind nochmal 300.000, das sind also über 1 Million. Jeder vierte Arbeitsplatz in dem Land, in dem VW sitzt, in Niedersachsen, hat mit der Autoindustrie zu tun. Das heißt, da ist ein Vertrauensverlust in einer extrem wichtigen Branche passiert. Was wollen Sie tun? Weil Sie haben eben gesagt zu Beginn unseres Gespräches, ich will da auch jetzt dieser Herausforderung nachkommen.
Ja, zuerst, glaube ich, müssen wir die Probleme, die wir unseren Kunden bereitet haben oder bereiten, lösen. Das Thema der Einfahrverbote können wir nur gemeinsam mit der Politik lösen. Aber ich glaube, es kann gelingen. Und wir müssen dann durch konsistentes Handeln auch unser das Vertrauen Schritt für Schritt wieder zurückgewinnen. Ich glaube, die Automobilindustrie in Deutschland hat unglaublich viel Substanz, technisches Know-how. Sie bereitet sich auf die Herausforderungen vor. Es wird einen Umbruch in der Automobilindustrie geben. Software wird eine große Bedeutung bekommen. Autonomes Fahren wird unsere Wertschöpfungsketten verändern. Der elektrische Antriebsstrang wird das Geschäft verändern. In so einer Umbruchphase ist natürlich immer die Frage, wie können wir unsere Arbeitsplätze schützen. Bei Volkswagen haben wir einen sogenannten Zukunftspakt geschlossen. Wir versuchen umzubauen unsere Wertschöpfung auf elektrische Antriebsstränge. Wir investieren in Software-Know-how, bauen Software-Ingenieur-Kapazitäten auf, lassen aber eben auch von konventionellen Teilen los, steigern die Produktivität in den konventionellen Bereichen. Ich glaube, alle Unternehmen sind aufgefordert, diesen Umbau zu betreiben. Und bei Volkswagen, glaube ich, sind wir dabei gut unterwegs.
Schafft man das? Die haben gerade von zwei großen Baustellen gesprochen, nämlich der Baustelle, wir müssen da effizienter werden. Sie sind angetreten ja vor 2 Jahren auch mit dem Hinweis, da läuft bei VW so einiges nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das sagt eigentlich auch jeder Manager, aber Sie wollen ja auch tatsächlich die Effizienz verbessern, die Kosten nochmal runterfahren. Das sind immer ähnliche Begriffe, die wir da hören. Und auf der anderen Seite sprechen wir über ja im Grunde einen Umbau im technologischen Bereich. Da gibt es manchen, der sagt, die deutsche Autoindustrie, die erzählt immer, sie bauen irgendwie Elektroautos, die man mal zu sehen bekommt auf großen Messen. Die fahren aber leider nicht auf der Straße und die sind auch nicht so, dass der Normalverbraucher die fahren kann. Da fragt man sich immer, warum funktioniert denn das bei Tesla besser oder bei anderen? Oder ist das nur eine Chimäre? Ist das gar nicht so?
Nee, also ich glaube, Sie tun uns unrecht. Wir haben sehr wohl Fahrzeuge, die auch im täglichen Einsatz bestehen. Der Golf jetzt, der elektrische Golf mit bis zu 300 Kilometern Reichweite. Wir haben den Up im Programm als Elektrofahrzeug. Übrigens steigt die Nachfrage deutlich an in den letzten Monaten. Wir haben sehr kompetente Fahrzeuge, die auch im internationalen Vergleich sehr, sehr gut mithalten können. Tesla, glaube ich, müssen wir alle sehr ernst nehmen. Tesla kommt mit einem neuen Geschäftsmodell ohne Retailbetriebe, mit einer sehr hohen Wertschöpfung, mit einer Fokussierung auf Software, mit einer Update-Fähigkeit des Automobils, also getrieben eigentlich von einer Gedankenwelt des Silicon Valley, ein Smartphone auf Rädern zu machen.
Kann man in Braunschweig so denken? Wie in Silicon Valley. Sie haben eine neue Entwicklungsabteilung in Braunschweig. Das ist ja auch ein Projekt, wo sich jeder gefragt hat, warum muss das denn unbedingt in Braunschweig sein? Nichts gegen die Stadt Braunschweig, aber wir stellen uns bei Silicon Valley, bei Software, bei neuen Autos eigentlich immer vor, das ist im Glanze des Lichts von Kalifornien. Warum soll das in Braunschweig sein?
Ja, aber Ihre Frage klingt so ein bisschen nach Selbstaufgabe. Natürlich, die Herausforderungen werden groß. Wir brauchen Fähigkeiten, die wir heute ganz klar nicht haben. Und die Fähigkeiten finden Sie eher im Silicon Valley als in Braunschweig. Da haben Sie vollkommen recht. Aber wir haben natürlich auch Fähigkeiten, die Silicon Valley nicht hat. Wir können Autos bauen, wir können gerade aus Volkswagen Autos weltweit skalieren, wir können gleichzeitig Fabriken eröffnen in China, in Deutschland, in USA. Da muss Silicon Valley noch einiges lernen. Und in der Kombination, wenn wir schneller sind, die Fähigkeiten aufzubauen, die heute Tesla hat, und dann haben wir eine Chance, Tesla auch abzufangen. Oder weitere natürlich neue Wettbewerber, die entstehen werden. Überwiegend natürlich in China, aber vielleicht auch noch der eine oder andere in den USA. Aber das wird eine große Herausforderung.
Aber jetzt haben die Ersten bei dem Dieselskandal gedacht, meine Güte, wenn wir jetzt keine Diesel mehr so schnell verkaufen können, wenn VW das Image verliert, wirklich gute Autos zu bauen, dann gehen die Absätze zurück. Das ist immer auch eine Gefahr für die Arbeitsplätze. Aber da kommt ja noch die ganz große Perspektive in die Zukunft, nämlich die Frage, sind Arbeitsplätze der Autoindustrie dann sicher, wenn wir auf eine neue Technologie umstellen müssen? Und Sie sagen, da geht ja gar kein Weg dran vorbei, dass wir auf die neue Technologie gehen. Was macht denn ein Ingenieur, der ein großartiges 300 PS Motorgerät gebaut hat, dem man jetzt sagt, weißt du, das brauchen wir jetzt gar nicht mehr, weil das ist jetzt der Elektromotor und das ist ein ganz einfacher Motor, weiß jeder Ingenieur. Was machen Sie mit dem?
Ja, also erstmal diese Ingenieure haben natürlich auch Know-how über den Bereich der Verbrennungsmotoren hinaus, aber wir werden auch noch jahrzehntelang Verbrennungsmotoren weiterentwickeln. Wenn wir in aggressiven Szenarien vielleicht davon ausgehen, dass wir im Jahr 2025 15% Elektrofahrzeuge bauen, dann haben wir immer noch 75% unserer Ressourcen, 85% in den konventionellen Antrieben. Wir überarbeiten unsere Antriebe kontinuierlich. Wir kommen jetzt mit neuen Dieselmotoren der nächsten Generation. Die Benziner haben wir gerade überarbeitet. Da bleibt noch viel zu tun. Aber wir müssen natürlich zusätzlich neue Kompetenz aufbauen in der Batterie, beim Elektromotor, in der Elektronik und vor allem in der Vernetzung des Fahrzeugs, wo wir zurückgehen.
Aber die Arbeitsplätze, die klassischen Arbeitsplätze in den Bereichen, wo die deutsche Autoindustrie sehr stark war, in der Perfektionierung der Industriearbeitsplätze. Brauche ich die eigentlich in Zukunft noch?
Ja, das Automobil bleibt ein sehr komplexes Produkt. Sie haben recht, es wird, wenn man wirklich von einem elektrischen Antriebsstrang ausgeht, an der einen oder anderen Stelle einfacher zu applizieren. Das Testen ist sehr viel einfacher. Man braucht keine unterschiedlichen Motorvarianten für Heißländer, für Kaltländer. Da wird sich einiges vereinfachen. Das ist natürlich auch die Möglichkeit, für neue Wettbewerber einzusteigen. Auf der anderen Seite bleibt das Auto das komplexeste Wirtschaftsgut, das wir haben. Die Entwicklung wird weiterhin Jahre dauern und hunderte Ingenieure befassen, um ein Automodell zu entwickeln. Also vieles dessen, was die deutsche Automobil auszeichnet, können wir auch in der neuen Zeit einsetzen.
Sie haben keine Sorge, dass da in Kalifornien was entsteht, bei dem Sie zwar mitspielen, aber nicht mehr vorne dabei sind, wie das ja die deutsche Autoindustrie immer gewesen ist?
Absolut, diese Gefahr besteht. Wir sind in einem Umbruch in dieser Technik, das Auto zu vernetzen, zu einem Internetknoten zu machen, updatefähig zu machen, über Software stärker zu differenzieren. Da haben wir Aufholpotenzial, Nachholpotenzial. Wir müssen kraftvoll umsteuern, wir müssen Dinge loslassen und in neue Dinge investieren. Aber das kann gelingen. Die Historie zeigt, dass in solchen Umbrüchen, man kann es immer wieder auch als diese S-Kurven bezeichnen, eine Technologie kommt in eine Sättigung und eine neue Technologie entsteht, dann muss man sagen, da gehen viele Industrien verloren. Häufig sind es nicht die Erfolgreichen der alten Lernkurve oder der alten Technologie, die in der neuen Technologie erfolgreich sind. Das ist eine große Gefahr. Aber es gibt auch Gegenbeispiele. Nehmen Sie die Filmindustrie oder Fotoindustrie mit Kodak. Kodak gibt es nicht mehr heute oder nicht zumindest nur noch als Marke. Fujitsu gibt es noch. Ja, Fujitsu hat sehr kräftig umgebaut, hat Dinge aufgegeben, hat in die neuen Techniken investiert und das muss uns Modell sein. Wir müssen schnell die neuen Kompetenzen aufbauen und aber auch schnell von den alten loslassen. Wir haben auch eine Chance in dieser Übergangsphase, die natürlich unsere Wettbewerber aus der neuen Welt nicht haben. Wir haben Einnahmen aus der alten Welt. Ja, wir haben kontinuierliche Einnahmen. Und Sie kriegen es in der Diskussion dieser neuen Wettbewerber mit, die zu finanzieren über einen langen Zeitraum, die Kapazitäten aufzubauen, ist auch nicht trivial. Bisher macht der Kapitalmarkt es mit. Aber die Investitionen in Automobil einzusteigen, bleiben natürlich hoch, auch wenn das Auto vielleicht elektrisch einfacher zu bauen ist.
Wir reden jetzt immer vom Elektroauto, da würde ich gerne noch mal drauf kommen. Nun sieht man zwar sehr selten, aber hin und wieder auch mal ein Auto, auf dem draufsteht Wasserstoffantrieb. Setzt die Industrie zu sehr auf ein Elektroauto und forscht zu wenig, zum Beispiel auch in anderen Bereichen der Antriebe?
Das glaube ich nicht. Ich bin ja schon eine Zeit lang in der Industrie unterwegs und wir haben viel in alternative Antriebe investiert und geforscht. Es geht von Erdgasantrieben, aber auch viel Brennstoffzellentechnik, die in Deutschland entwickelt wurde. Die deutsche Industrie ist dort vorne dabei. In Summe, die Brennstoffzelle hat viele Vorteile, die das Elektrofahrzeug eben auch hat, hat zudem mehr Reichweite. Aber benötigt eben auch eine eigene Infrastruktur, eine Tankstelleninfrastruktur. Und dazu kommt, dass der Wasserstoff heute eben auch häufig nicht aus regenerativer Energiegewinnung erzeugt wird. Wasserstoff, glaube ich, wird Bedeutung bekommen in größeren Fahrzeugen. Aber erst dann, wenn es uns wirklich gelingt, den Wasserstoff regenerativ, also mit Windmühlen oder Solarkollektoren zu erzeugen und dann zu speichern. Das sind die Vorteile. Aber ich glaube, bis dahin wird noch Zeit vergehen, während das Elektroauto eine naheliegendere Alternative ist.
da muss auch noch eine Menge passieren. Und man kann sich ja auch anderes vorstellen, Mobilitätskonzepte, das sind so wundervolle Begriffe. Aber auch Sie haben den Begriff Mobilitätskonzept mal benutzt. Sie sind jetzt selber mit dem Zug aus Wolfsburg gekommen, nach Berlin, hierhin ins Studio. Müssen wir uns auch davon verabschieden, immer nur das Auto als die wichtigste Möglichkeit der Mobilität zu sehen? Müssen Sie nicht auch als Industrie umbauen und sagen, also das Auto ist eine tolle Sache und wir sind die Allergrößten, wenn es um die Autoentwicklung geht, aber wir sehen angesichts Staus, Infrastruktur etc., dass wir uns auch auf andere Mobilitätskonzepte einlassen müssen.
Ja, natürlich müssen wir uns einlassen. Wir müssen mit anderen Mobilitätsanbietern zusammenarbeiten. Es wird multimodale Modalität geben. Ich bin hier nach Berlin gekommen aus Wolfsburg, weil es einfach schneller ist und man da nebenbei auch noch ganz gut arbeiten kann. Also für diese Strecke bietet sich's an. Ich spreche aber dem Auto noch eine herausragende Zukunft. So, Sie müssen einfach sehen, dass das Auto viele der Negativseiten in dieser neuen Welt verliert. Die Autos werden sehr viel sicherer werden in der Zukunft. Wir haben heute immer noch eine hohe Anzahl von Verkehrstoten. Die werden dramatisch zurückgehen. Das Auto wird sehr viel komfortabler werden und wird natürlich durch diese Antriebe, zunächst elektrisch, später dann mit Wasserstoff, auch völlig emissionsfrei und vielleicht dann auch mit regenerativer Energie betrieben werden. Also viele der negativen Aspekte des Automobils, die wir ja heute auch hier diskutieren, wird das Auto in den nächsten 2 Jahrzehnten verlieren. Nicht das Thema Verkehr. Ja, der Verkehr wird weiterhin groß bleiben. Wir werden wahrscheinlich mehr Zeit im Auto verbringen als heute. Aber das Auto hat eine großartige Zukunft.
In der Krise liegt die Chance. Wie groß ist denn die Chance, dass die deutsche Autoindustrie und dass auch VW diese Krise bewältigt, die bei VW größer ist, weil sie ja auch noch viele juristische Probleme zu lösen haben? Wie groß ist die Chance, dass wir vielleicht in 3 oder in 4 Jahren zusammensitzen und Sie sagen, wir haben die Kurve hinbekommen?
Ja, wir haben, glaube ich, eine gute Chance. Eine gute Chance, wenn wir weiter so konstruktiv zusammenarbeiten im Bereich der Arbeitnehmervertretungen, wie wir es jetzt geschafft haben mit dem Zukunftspakt, wenn wir uns weiter so schnell bewegen. Ich bin sehr zufrieden mit der Geschwindigkeit, mit der sich Volkswagen verändert. Wir haben eine gute Chance, wenn wir die Nachteile, die wir heute gegen die Firmen im Silicon Valley haben, schnell aufholen und unsere Stärken ausspielen. Wichtig ist, glaube ich, eine Versachlichung der Diskussion in Deutschland. Wichtig ist auch, dass wir die Automobilindustrie aus der Volkswirtschaft heraus verstehen. Sie ist wichtig für uns. Und dass wir gemeinsam mit der Politik, aber auch durchaus mit den NGOs, das Auto in die richtige Richtung für die Gesellschaft entwickeln. Das Auto hat viele Chancen. Wir sind heute gut unterwegs, aber es wird ein sicherlich sehr intensives Rennen in den nächsten 10 Jahren.
Wird das ein Rennen der besseren Konzepte oder wird das ein Kampf um die Vorherrschaft in Medien und auch in der Bevölkerung werden? Denn die Auseinandersetzungen, die spitzen sich ja im Augenblick zu. Also man hat ja den Eindruck, die einen sagen, das ist ganz furchtbar, was da passiert. Die Autoindustrie sagt, nein, wir kriegen das hin. Wir haben gute Konzepte. Aber man knallt ja im Augenblick ziemlich aneinander.
Ja, ich fände es auch gut. Und ich fand den Dieselgipfel als einen ersten Ansatz dazu, sich an den gemeinsamen Tisch zu setzen. Du hast auch gerne mit den NGOs, mit den Umweltverbänden, weil ich glaube, dass wir eine sehr viel bessere Chance haben, in einem konstruktiven Gespräch die gemeinsamen Themen zu lösen. Es steht viel auf dem Spiel. Eine Versachlichung der Diskussion täte uns, glaube ich, sehr gut. Ich glaube, es ist viel zu früh, den Diesel zu verbannen. Wir brauchen einen Mix der Antriebskonzepte, den richtigen für die Langstrecke, für die größeren Fahrzeuge weiterhin, saubere Diesel für die Stadt, für die Kurzstrecke, sicherlich in vielen Bereichen Elektrofahrzeuge, die dann hoffentlich auch mit regenerativer Energie fahren und ausreichend Infrastruktur zur Verfügung haben. Und Benzinmotoren, die über Hybridisierung, Plug-in-Hybride eben dann auch noch deutlich effizienter oder umweltfreundlicher werden. Und den Mix müssen wir politisch bestimmen. Das kann die Automobilindustrie nicht alleine. Und dazu, glaube ich, wären Gespräche und ein runder Tisch sehr hilfreich.
Gibt es einen schönen Begriff aus dem Marketing, aus der lernenden Organisation, wie man die nennt. Das heißt, man muss sich darauf anpassen, was sich quasi um ein solches Unternehmen ändert. Und dieses Unternehmen muss sich ändern. Sie haben gesagt, Sie müssen 10 Jahre dran arbeiten bei VW. Dieses habe ich zumindest in einem Interview gelesen. Sind Sie optimistisch, dass Sie das hinbekommen in den 10 Jahren?
Ja, bin ich optimistisch, weil wir haben jetzt in den 2 Jahren trotz Krise und die Krise hat viel Aufmerksamkeit und Ressourcen eben gekostet, doch schon viel Wandel hinbekommen, sowohl kulturell als auch in der Technologie. Und wenn wir so weiterarbeiten, bin ich sehr optimistisch.
Herr Diess, danke für das Gespräch.
Danke. Dankeschön. Auch.